Liebe Geistesgeschwister, wir werden euch heute unseren Vortrag Die Transformation der Liebe zu Gehör bringen. Dabei werden wir auch ein paar Bilder sehen, die meine liebe Frau Petra extra für euch für diesen heutigen Tag gemalt hat. Dieser Vortrag wird mit einem Gebet enden und dann würde ich vorschlagen, dass wir dann erstmal etwas in die Stille gehen. Und aus der Stille werden wir mit einem schönen Lied wieder zurückgeholt. Anschließend machen wir eine Pause und wer dann noch mag und Lust hat, der kann dann noch bleiben, dann würde meine Frau eine kurze, vielleicht 20-minütige Bildbesprechung machen, wer das gerne hören und sehen möchte.
Ehe die Sphäre geworden und das Weltall entstand, kommt von Ewigkeit her, alles aus Gottes Hand. Gott schuf am Anfang die Himmel und die Erde. Wo nichts war, sprach Gott sein Wort, es werde. Gott hat die Erde zum Wohnen für Menschen erdacht. Sie ist Abglanz des Ewigen aus irdischem Stoff gemacht. Die ganze Schöpfung hat Gott für den Menschen bestimmt, Gottes Liebe hier ihren Anfang nimmt.
Liebe Geistesgeschwister, vor sehr langer Zeit hat es der Gottheit in ihrer grenzenlos barmherzigen Liebe gefallen, die materielle Schöpfung nach unendlich vielen Schöpfungsperioden mit der Erschaffung des Menschen zu krönen. Durch diesen göttlichen Liebesakt eröffnete Gott die Möglichkeit, dass die durch den Luziferfall notwendig gewordene Naturseelenentwicklung ihren glanzvollen Abschluss finden konnte. Dem Menschen dieser Erde wurde die Gnade zuteil, nach einem relativ kurzen Aufenthalt auf der Erdenlebenshochschule die Bande der Materie zu sprengen und alle räumlichen und zeitlichen Beschränkungen für immer zu verlassen. Ihm ist es vergönnt, als Geistmensch in der jenseitigen Welt ein Kind Gottes zu werden, das den ständigen Einfluss der himmlischen Vaterliebe verkosten darf. Er ist dazu auserkoren, mit Jesu Hilfe ein Bewohner des allerhöchsten Engelhimmels zu werden, wo er als Schöpfer seiner eigenen Welten die Liebe des himmlischen Vaters an seine Geschöpfe weitergeben darf. Bevor es allerdings soweit ist, dass der Mensch die Ziellinie zur Gotteskindschaft durchschreiten kann, muss er, wie bereits angedeutet, auf dieser Erde in die Hochschule des Lebens gehen. Diese Lebenshochschule ist die Grundvoraussetzung dafür, dass im Menschen die für seine Persönlichkeitsentwicklung notwendige Transformation der Liebe stattfinden kann. Warum eine Umgestaltung der Liebe notwendig ist, wie und von welcher Art sie ist, das soll das Thema unseres heutigen Vortrags sein.
Dir fehlt wohl noch der Friede, dein Herz ist freudenleer, dein Auge blickt so müde, dein Gang ist matt und schwer. O, dass du könntest glauben, du würdest Wunder sehen, es würde dir dein Jesus allzeit zur Seite stehen. Ja, nur bei ihm ist Friede und Trost in allen Schmerzen, fürs arme, kranke, müde und sorgenvolle Herz. Denn nur aus seinen Wunden wird für die Seele heil, wer ihn noch nicht gefunden, dem fehlt das beste Teil. Du ringst mit deinen Sünden und weißt nicht ein noch aus, du kannst nicht Ruhe finden in deiner Angst und Pein. Und fragst du, was ist Wahrheit, weil du im Zweifel bist? So bitte den um Klarheit, der selbst die Wahrheit ist. O, dass du könntest glauben, du würdest Wunder sehen, es würde dir dein Jesus allzeit zur Seite stehen.
Obwohl es ja heißt, dass der Mensch die Krönung der göttlichen Schöpfung darstellt, betritt er im Gegensatz zu den Tieren die Bühne dieses Erdenlebens als ein völlig hilfloses Wesen, ohne jegliches Wissen und ohne irgendwelche Fertigkeiten. So kann er beispielsweise im Gegensatz zu einem kleinen Entenküken weder laufen noch schwimmen. Und er weiß auch nicht, welche Nahrung für ihn verträglich ist. Wahrscheinlich wüsste ein Menschenbaby noch nicht einmal, wo es seine Milch herbekommt, wenn ihn seine Mutter nicht an die Brust legen würde. Die Seele eines neugeborenen Kindes unterscheidet sich von der eines Tieres dadurch, dass sie noch völlig unstrukturiert ist. Dies kommt daher, weil die einzelnen substanziellen Seelenpartikel eines Neugeborenen nur wenige Intelligenzverknüpfungen eingegangen sind, während bei einem Tierbaby der größte Teil seiner Seelenpartikel von seiner Geburt an so verknüpft sind, dass es mit den meisten Fähigkeiten ausgestattet ist, die es benötigt, um später als erwachsenes Tier sein Dasein fristen zu können. Gleichsam als ein Ersatz für das fehlende Wissen der Tiere hat der himmlische Vater den Menschen zwei Fähigkeiten mitgegeben, die den Tieren völlig abgehen. Das zum einen seine angeborene Neigung, sich Wissen anzueignen, was mit der Begabung, dieses Wissen verstehen zu können, zur Weisheit führen kann. Und zum anderen ist der Mensch mit der Neigung zum Lieben geboren. Das heißt, in ihm ist die Neigung angelegt, nicht nur das zu lieben, was Sein und der Welt, sondern auch das, was Gottes und des Himmels ist. Natürlich sind auch Tiere in einem eng gesteckten Rahmen durchaus lernfähig und ihren eingeschränkten Möglichkeiten gemäß vielleicht auch liebesfähig. Doch sollten wir zum Beispiel die Fähigkeit eines ausgebildeten Hundes, blinde Menschen führen zu können, nicht als Intelligenz interpretieren und die Freude, die der Hund seinem Besitzer entgegenbringt, nicht als Liebe ansehen. Hier werden lediglich die angeborenen Fähigkeiten eines domestizierten Raubtieres so eingesetzt, dass es dem Menschen zum Vorteil gereicht. Auch die Freude, mit der der Hund sein Frauchen entgegeneilt, ist nicht etwa Liebe, sondern das ganz normale Verhalten eines Rudeltieres gegenüber dem Leittier, dessen Stellung in diesem Fall der Mensch eingenommen hat. Wenn ein Lebewesen über die fest einprogrammierten Verhaltensmuster hinaus Weisheit und Liebe entwickeln will, benötigt es eine freie Struktur der für die Intelligenz und Emotionalität zuständigen Seelenpartikel. Diese freien, unstrukturierten Seelenpartikel finden sich in ausreichender Anzahl nur in der menschlichen Seele. Nur der Mensch besitzt die Fähigkeit, sich Wissen anzueignen, indem die durch seine Sinnesorgane aufgenommenen Informationen die Seelenspezifikalintelligenzen erwecken, welche mit diesen Informationen korrespondieren. Durch die Verknüpfung der angeregten Seelenspezifikalintelligenzen entsteht im Menschen das Wissen, welches er benötigt, um seinen Weg über diese Erde gehen zu können. Dass dem so ist, wird uns im 39. Kapitel von Erde und Mond bestätigt. Dort heißt es: Diesen Vorgang nennt man Lernen. Denn Lernen heißt nichts anderes, als die einzelnen Intelligenzen der Seele wecken und sie dann miteinander zu einem gemeinsamen Wirken zu verbinden. Je mehr solcher Intelligenzen jemand durch Fleiß und Eifer in sich geweckt und miteinander verbunden hat, desto gelehrter und desto vielwissender wird er. Der Prozess des Lernens beginnt ganz zaghaft, schon eine gewisse Zeit vor der Geburt des Menschen, und erfährt ab dem Tag, wo er das Licht der Welt erblickt hat, eine rapide Zunahme. Gerade hat er den ersten Schrei ausgestoßen, wird er auch schon mit Informationen aller Art konfrontiert. Er lernt, Milch zu trinken, sich bemerkbar zu machen, wenn er sich unwohl fühlt, zu strahlen, wenn er sich wohl fühlt, und vieles mehr. Kaum hat sich der Säugling einigermaßen daran gewöhnt, dass er nicht mehr im warmen und geschützten Bauch seiner Mutter wohnt, setzen auch schon die Erziehungsmaßnahmen der Eltern ein. Er muss all die Dinge lernen, von denen die Erziehungsberechtigten überzeugt sind, dass sie ihr Kind zu einem glücklichen Leben auf dieser Erde bringen. Wenn es anfangs nur die kleinen Dinge wie die Ernährungsumstellung von Milch auf feste Nahrung sind, welche der Kleine lernen muss, steigert sich das Lernvolumen im Laufe der Zeit immer mehr. Der Mensch lernt laufen, sprechen, und seine Eltern führen ihn in die Wertesysteme seiner Familie ein. In Abhängigkeit davon, in welchem Kulturkreis und in welchem Vermögensstatus die Eltern leben, lernt er, welche Nahrung ihm schmeckt, welche Wertigkeit in seinem Leben der Glaube, Geld, Macht und Liebe haben. Von den Eltern hängt es auch ab, ob er zu einem atheistischen, muslimischen, christlichen oder sonstigen Glauben erzogen wird. Oder, um mit Lorbeer zu sprechen, die Art und Weise, wie die einzelnen Intelligenzen der Seele erweckt werden und sich miteinander zu einem gemeinsamen Wirken verbinden, wird erheblich von den Informationen geprägt, die der Mensch in seinem Elternhaus erhält. Dort werden die Weichen dafür gestellt, was er liebt, was er glaubt und wie er mit seinen Mitmenschen umgeht. Wie uns ein Blick in die Tageszeitung lehrt, sieht es heutzutage in sehr vielen Industrieländern leider so aus, dass die Werte, welchen den meisten Kindern und Jugendlichen vermittelt werden, weltlicher Art sind. Es wird der Besitz von Geld, Macht und Statussymbolen als erstrebenswert deklariert und die Eigenliebe treibt Stilblüten. Von daher ist es sicherlich nicht weiter verwunderlich, wenn der Begriff Nächstenliebe im Vokabular vieler Jugendlicher gar nicht vorkommt. Das Wort Gott wird auch nur im Zusammenhang mit irgendwelchen Idolen aus der Unterhaltungsindustrie verwendet. Zusammenfassend muss man leider feststellen, dass wir in einer Welt leben, in der Gott bei den meisten Menschen überhaupt keine Rolle spielt, oder aber das geglaubte Gottesbild mit so vielem Falschen überfrachtet ist, dass von dem liebenden himmlischen Vater, wie wir ihn aus den Neuoffenbarungsschriften kennen, entsetzlich wenig übrig geblieben ist. O Vater, segne bitte deine Menschenkinder, auf dass sie erkennen mögen, dass die von ihnen so geliebte Materie nur ein bedeutungsloser Abklatsch dessen ist, was du in der Ewigkeit für sie an Glückseligkeiten vorgesehen hast.
Wie schwer ist der Wind? Wie nass ist das Wasser? Wie tief ist die Liebe? Wie bös ist der Hasser? Wie weit ist die Ferne? Wie hell ist das Licht? So viele Fragen in einem Gedicht. Zeit in all seinen Dingen. Er will dich segnen, niemals bezwingen. Er weiß zu reden und auch zu schreiben. Er kann verbergen und offen sein. Gott hat die Antwort auf all deine Fragen. Habe Geduld, er wird sie dir sagen. Er wird sie dir geben zu seiner Zeit. Lebe sein Leben, sei du bereit.
Nun wäre unser himmlischer Vater nicht der Gott, wie wir ihn kennen, schätzen und lieben gelernt haben, wenn er nicht schon von Anbeginn der Zeit Möglichkeiten und Wege vorgesehen hätte, wie sich seine Menschenkinder aus den festen Banden der weltlichen Verstrickungen lösen können. Er kennt wie kein Zweiter die inneren Beweggründe jedes einzelnen Menschen. Und die göttliche Vorsehung weiß alles so einzurichten, dass jeder Mensch immer wieder aufs Neue eine Chance erhält, die eingefahrenen Weltgleise zu verlassen. Natürlich weiß der in den Abgründen weltlicher Freuden taumelnde Mensch nichts von dem feingesponnenen Netz der göttlichen Gnade. Solange er nur seine aus dem Willen gespeiste Eigenliebe ausleben kann, fühlt er sich wohl. Und so meint er, dass die Unpässlichkeiten des Lebens nur insofern etwas mit ihm zu tun haben, als dass er schnell nach Mittel und Wege suchen muss, um einen das Wohlbefinden beeinträchtigenden Zustand zu beseitigen. Hat er gesundheitliche Probleme, geht er zum Arzt und lässt sich die richtigen Pillen verschreiben, um das Symptom abzustellen. Hat er seelische Probleme, kennt er eine Menge von Möglichkeiten, um sich so abzulenken, dass der dumpfe Seelenschmerz unterdrückt wird. Und wenn die weltlichen Ablenkungen nicht ausreichen, gibt es ja immer noch eine Menge Psychopharmaka, die schnell Abhilfe schaffen. Zu unser aller Glück ist es vom Herrn so eingerichtet worden, dass die Freuden, wie sie die Welt zu geben vermag, meist nur von kurzer Dauer sind. Die Folge davon ist, dass der weltzugewandte Mensch nach immer neuen Mitteln und Wegen suchen muss, um seine Weltliebe zu befriedigen. Aber, wie es nun einmal im Leben so ist, kaum steht das Wunderschöne durch Kredite finanzierte Auto von meiner Tür, kauft sich doch mein Nachbar ein noch schöneres Auto. Natürlich erhält der Stolz über mein teuer erkauftes Statussymbol einen gewaltigen Dämpfer. Wie gesagt, die Freuden der Welt sind von kurzer Dauer. Meist um die Mitte ihres irdischen Lebens herum erleben viele Menschen ein Phänomen, auf das sie weder von ihren Eltern noch von ihren Freunden und Bekannten vorbereitet wurden. Dieses unter dem Begriff Midlife Crisis bekannte Phänomen ereilt oftmals die Menschen, welche all das, was sie in ihrem Leben erreichen wollten, erreicht haben. Sie haben eine schöne Wohnung, ein tolles Auto, einen lieben Partner. Im Job stimmt auch alles und ein- bis zweimal im Jahr können sie sich einen Urlaub leisten. Eigentlich müssten sie doch total glücklich und zufrieden sein. Tja, aber eben nur eigentlich. Denn irgendwie macht sich aus ihrem Innern eine quälende Leere bemerkbar, die noch dadurch verstärkt wird, dass die physische Lebenskurve den Zenit überschritten hat und nun nach unten zeigt, dem Tod zu. Meist ist dies auch die Zeit, wo sie mit einer zunehmenden Anzahl von Schicksalsschlägen konfrontiert werden. Da stirbt ein Elternteil, ein guter Freund erkrankt an Krebs oder sie selbst kommen nur mit knapper Not an einem schweren Unfall vorbei. Die Midlife-Crisis ist in der Verbindung mit eigenem oder fremdem Leid sehr oft dazu führend, dass sich der Mensch die Frage nach dem Sinn seines Lebens stellt. Nun gibt es mehrere Möglichkeiten, mit diesem an den Fundamenten der eigenen Lebensbegründungen rüttelnden Lebensabschnitt umzugehen. Man kann die Tatsache des Alterns ignorieren, indem man den Tod aus seinem Lebenskonzept verbannt und viel Zeit und Geld dafür aufwendet, um sich als alter Mensch jugendlich zu fühlen und wenn möglich auch so auszusehen. Man kann sich aber auch den aus den Tiefen der Seele aufsteigenden Ängsten und Gefühlen stellen. Die Erkenntnis, dass die Zeit auf dieser Erde begrenzt ist, dass die Freuden der Welt nicht wirklich glücklich machen, lässt den Verstand nach Wegen suchen, welche den Menschen aus der Midlife-Crisis herausführen sollen. Dabei geschieht es nicht selten, dass der Mensch einen Zugang zur Religion findet. Der Tiefenpsychologe Carl Gustav Jung schreibt hierzu in seinen gesammelten Werken: Unter allen meinen Patienten jenseits der Lebensmittel, das heißt jenseits 35, ist nicht ein einziger, dessen endgültiges Problem nicht das der religiösen Einstellung wäre. Ja, jeder krankt in letzter Linie daran, dass er das verloren hat, was lebendige Religionen ihren Gläubigen zu allen Zeiten gegeben hat. Und keiner ist wirklich geheilt, der seine religiöse Einstellung nicht wieder erreicht, was mit Konfession oder Zugehörigkeit zu einer Kirche natürlich nichts zu tun hat. Wenn man dieses Zitat auf sich wirken lässt, dann wird uns von der Jungschen Tiefenpsychologie bestätigt, was wir aus den Neuoffenbarungsschriften schon lange wissen, nämlich, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Wohlbefinden des Menschen und seinem Verhältnis zu Gott gibt. Es ist eben ein Unterschied, ob ich meine Lebensliebe auf die tote Materie der Welt ausrichte oder ob ich meine Liebe auf den lebendigen Gott fokussiere, durch dessen mächtiges Liebefeuer die gesamte Schöpfung belebt wird. Von daher ist es sicherlich nicht weiter verwunderlich, dass die durch das Netz der göttlichen Barmherzigkeit geknüpften Lebensumstände dazu führen, dass der Mensch früher oder später seinen Weg zu Gott findet. Wenn nun ein Mensch durch innere und äußere Umstände angetrieben die Existenz Gottes anerkannt hat, dann beginnt sein Verstand nach Informationen über den von ihm gefundenen Gott zu suchen. In den meisten Industrienationen wird er dabei auf die Bibel stoßen, durch die er bereits im äußeren Buchstabensinn sehr viel über Gott, Jesus Christus und den Heiligen Geist erfahren kann. Vermutlich wird sich dieser Mensch genauso wie die meisten von uns verhalten. Er wird sich nach Gleichgesinnten umschauen, mit denen er sich austauschen kann. Die größte Chance, Gleichgesinnte zu finden, besteht wahrscheinlich darin, wenn man regelmäßig in eine der vielen Glaubensgemeinschaften geht. Dort kann man Gemeinschaft pflegen und eine meist glaubensgemeinschaftsspezifische Auslegung der Heiligen Schrift erlernen. Hier wird in der Regel für lange Zeit die Richtung beeinflusst, in der sich der Glauben des Menschen entwickelt. Die existenziellen Fragen wie: Was kommt nach dem Tod? Wie ist das mit der Dreieinigkeit? Und wie liebe ich Gott und meine Nächsten? Erhalten dort ihre aus dem Buchstabensinn der Bibel interpretierten Antworten. Dank der göttlichen Vorsehung kann der Mensch nun mit neuer Zuversicht sein Leben bestreiten und seine Lebensliebe erfährt ein vorher nie gekanntes Gefühl der Geborgenheit. O lieber Vater, habe unseren tief empfundenen Dank dafür, dass du in deiner unendlichen Barmherzigkeit die Lebensumstände eines jeden Menschen so leitest, dass er früher oder später den Weg zu dir finden darf.
Gott, tausend Dank für deine Gaben, für deinen Segen, für dein Heil. Doch ist das Schönste, dich zu haben und dir erhalten Glück zu teilen. So wie du gibst, kann keiner geben. Der ewige König, Herr, bist du. Zu dir, Herr, ich mein Herz erhebe. Schenk Freude, Herr, und Seelenruhe. Ich weiß, mein Gott, du kannst es geben, und darum bitte ich von dir. Schenk Segen mir in meinem Leben. Mein Gott, sei mit mir, jetzt und hier.
Für uns, die wir in räumlichen und zeitlichen Kategorien denken und fühlen, ist es sicherlich nicht wirklich nachvollziehbar, wie es unser himmlischer Vater in seiner barmherzigen Liebe schafft, die äußeren Umstände von mehreren Milliarden Menschen so miteinander zu verknüpfen, dass ein nicht unerheblicher Teil der zur Weltliebe erzogenen Menschen ihren Weg zum Glauben finden. Irgendwie schafft es der Herr immer wieder aufs Neue, dass sich jeden Tag weltweit Menschen bereit finden, die breiten Prachtstraßen der Weltliebe zu verlassen, um den schmalen und bisweilen recht dornigen Pfad zur Gotteskindschaft anzutreten. Dabei ist es natürlich unumgänglich, dass sich der Mensch ausführlich mit den Wahrheiten der Bibel auseinandersetzt. Denn ohne zu wissen, wie Gott so eigentlich ist und was er von seinen Menschenkindern erwartet, kann man nicht wirklich den Weg zur Wiedergeburt gehen. Und so kann man aus dem buchstäblichen Wortverständnis lernen, dass mit Gott nicht gut Kirschenessen ist, wenn man sich nicht an seine Gebote hält. Oder vielleicht sogar einen anderen Gott anbetet. Wie heißt es doch im zweiten Buch Mose? Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst sie nicht anbeten, noch ihnen dienen. Denn ich bin Jehova, dein Gott, ein eifriger Gott, der daheim sucht die Missetat der Väter an den Söhnen bis ins dritte und vierte Glied, bei denen, die mich hassen. Auch dass es Gott gefallen hat, seinen Sohn auf diese Erde zu schicken, kann man aus der Bibel erfahren. So heißt es zum Beispiel bei dem Propheten Jesaja: Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Er heißt Wunderbar, Rat, Held, Ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Stuhl Davids und in seinem Königreich, dass er zurichte und stärke mit Gericht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Diesen Sohn, so erfährt der Bibelleser bei Matthäus 16, ist kein anderer als Jesus Christus. Dort sprach Simon Petrus zu Jesus: Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Diese und ähnliche Textstellen lassen in dem gläubig gewordenen Menschen ein Gottesbild entstehen, wie man es in vielen Glaubensgemeinschaften finden kann. Aus dem buchstäblichen Wortverständnis schält sich ein gerechter und strafender Gott heraus, dem es gefallen hat, seinen eigenen Sohn auf unsere Erde zu senden, um mit dessen Blut die sündig gewordene Menschheit zu retten. Doch zu unser aller Glück hat der gerechte Gott Gnade vor Recht walten lassen indem er seinen gekreuzigten Sohn von den Toten auferstehen ließ. Dieser und andere Beweise der Gottessohnschaft Jesus tragen dazu bei, dass von den meisten Christen die Jesusworte, wie sie uns in den Evangelien überliefert wurden, als verbindliche Gottesworte angesehen werden. So ist es sicherlich leicht nachzuvollziehen, dass der nach Wahrheit strebende Mensch die in der Bibel aufgeschriebenen Worte des Herrn zu seiner Lebensleitschnur macht. Er wird sich darum bemühen, in seinem Leben die Empfehlung Jesu an seine Jünger, dass sie mit aller ihrer zur Verfügung stehenden Kraft das Reich Gottes an sich ziehen sollen, umzusetzen. Er wird in der Form, wie er es als richtig empfindet, seine Sünden bekennen, Buße tun und danach streben, Gott über alles und seinen Nächsten wie sich selbst zu lieben. In Abhängigkeit davon, mit welchem Inhalt der Pilger auf dem Pfad zur Gotteskindschaft die Begriffe Gottesliebe und Nächstenliebe ausfüllt, wird er fromm und demütig gute Werke an seine Mitmenschen vollbringen. Sicherlich wird dabei seine Gottesliebe auf der Himmelsleiter eine Stufe höher steigen. Und so erfüllt der nach dem Reich Gottes strebende Mensch eigentlich alle Kriterien, um ein gutes Stück bei der Umwandlung seiner Lebensliebe voranzukommen. Wenn es da nicht ein Detailproblem gäbe, das ihn, ohne dass er sich dessen bewusst ist, bei seinem Voranschreiten stark behindert. Ich meine damit die Frage nach den inneren Beweggründen für gute Werke der Nächstenliebe. Es gibt viele Gründe, warum man seinem Nächsten Gutes tun kann. Man kann zum Beispiel seinem Nächsten aus Angst Gutes tun. Aus der Angst nämlich, der ewigen Höllenpein zu verfallen, wenn man nicht die Gebote des Herrn erfüllt. Man kann auch seinen Mitmenschen Gutes tun, wenn man sich dabei einen kleinen Vorteil bei der Erreichung des Himmelreichs erhofft. Natürlich kann man auch seinem Nächsten Gutes tun, um des Guten willen. Ich möchte aus meiner in Raum und Zeit begrenzten Sichtweise kein Urteil darüber fällen, ob Angst und wohlgemeinte Berechnung gute oder schlechte Motive für die Nächstenliebe sind. Ich möchte aber festhalten, dass das Gefühl, man würde aus sich heraus uneigennützige Nächstenliebe praktizieren, recht problematisch ist. Denn die Werke der Nächstenliebe sind so lange unbeseelt, wie der Mensch meint, dass er sie aus sich heraus tut. Das heißt, Nächstenliebe, die aus dem Gefühl heraus praktiziert wird, dass ich derjenige bin, der dem anderen in uneigennütziger Form Gutes tut, beruht auf einem aus der natürlichen Welt entspringenden Irrtum. Im großen Evangelium Johannes, Band 6, Kapitel 144, können wir hierzu lesen. So ihr saget, wir haben dieses und jenes Gute gewirkt, da lüget ihr erstens euch selbst, dann Gott und auch eure Nächsten an. Weil kein Mensch aus sich etwas Gutes zu wirken vermag. Und das darum, weil erstens schon sein Naturleben nur eine von Gott ihm gegebenes ist und zweitens aber auch die Lehre, nach der er zu leben und zu handeln hat. Wenn ein Mensch das nicht einsieht und begreift, so ist er für sich auch so viel wie nichts. Und es ist bei ihm von einer Selbstständigkeit noch lange keine Rede. Weil er zwischen seinem eigenen Wirken und dem Wirken Gottes in ihm und durch ihn noch nicht unterscheidet und beides als ein und dasselbe fühlt und betrachtet. Nur dann erst tritt der Mensch in den Kreis der Lebensselbstständigkeit, so er es wahrnimmt, dass sein eigenes Lebenswirken ein eitel Nichtiges ist und nur das göttliche Wirken in ihm allein gut ist. O Vater, bitte vergib uns unsere Blindheit, wenn es darum geht, die wunderbaren Zusammenhänge deiner Schöpfung zu erkennen. Öffne bitte die Augen unserer Seele, damit wir uns allzeit bewusst werden, dass da nur du allein in allen Dingen das Alpha und das Omega bist.
Glauben ist viel mehr als nur vermuten. Glauben, das ist Wandeln hin zum Guten. Glauben, das ist über Mauern springen. Glauben, das ist Tanzen, Lachen, Singen. Glauben ist ganz schlicht und beengt uns nicht. Glauben ist viel mehr als Bibellesen. Glauben, das verändert unser Wesen. Glauben, das heißt Freude, Hoffnung teilen. Glauben heißt, bei dir, Herr, zu verweilen. Glauben macht uns frei und das Leben neu. Glauben ist viel mehr als dich bekennen. Glauben heißt, im Geist für dich zu brennen. Glauben, das ist hier Gemeinschaft haben. Glauben, das heißt, Neues mit dir wagen. Glauben strahlt als Licht, gibt uns klare Sicht. Glauben heißt vor allem dir vertrauen. Glauben heißt, aktiv dein Reich zu bauen. Glauben ist auf dich, den Herrn, gerichtet. Glauben ist in Freiheit dir verpflichtet. Glauben ist Gebet, wo dein Geist gern geht.
Liebe Geistesgeschwister, ich denke, dass es den meisten von uns nicht so leicht fallen wird, zwischen dem eigenen Wirken und dem Wirken Gottes in uns und durch uns zu unterscheiden. Um wie viel schwerer muss dies einem Menschen fallen, dessen gelebter Glaube ausschließlich auf dem Fundament der buchstäblichen Bibelauslegung steht. Solange der Mensch nicht weiß, dass der Buchstabensinn nur die sinnliche Bewusstseinsebene des Menschen anspricht, wird ihm die geistige bzw. himmlische Ebene der Bibel verschlossen bleiben. Natürlich weiß auch der himmlische Vater, dass es sich der in Raum und Zeit gefangene Mensch ohne entsprechende Informationen nicht für die geistigen Erkenntnisse öffnen kann. Und so hat es die göttliche Vorsehung so eingerichtet, dass zu allen Zeiten Menschen erweckt wurden, denen der Herr tiefere Einblicke in die geistige Welt gewährt hat. Natürlich fallen uns in diesem Zusammenhang sofort Jakob Lorber und Immanuel Swedenborg ein. Aber auch die Propheten der Bibel, die Jünger des Herrn und die vielen kleinen und großen Mystiker der vergangenen Jahrtausende haben ihren Mitmenschen von der geistigen Welt berichtet. Und heutzutage weiß man, dass es zu allen Zeiten eine Vielzahl von Menschen mit Nahtoderlebnissen gab, die auch von einer Welt berichteten, welche jenseits unseres Erfahrungshorizontes liegt. Früher oder später erfährt der ernsthaft nach dem Reich Gottes suchende Mensch von der Existenz solcher Menschen und wird sich aufmachen, etwas von dem zu erfahren, was Gott ihm durch die Mystiker sagen möchte. Lässt sich der Suchende auf deren Wahrheit ein, dann eröffnen sich für sein geistiges Wachstum völlig neue Horizonte. Er wird sich im Licht der geistigen Wahrheiten darüber bewusst werden, dass er sich über die sinnliche Betrachtungsebene des Seins erheben muss, wenn er in die Tiefen der Heiligen Schrift eindringen will. Je mehr ihm dies gelingt, umso mehr wird er erkennen, dass der zuvor als strafend und rachsüchtig erscheinende Gott in Wirklichkeit ein außerordentlich nachsichtiger und liebender Gott ist. Dieser Gott hat auch nicht wie zuvor geglaubt, seinen Sohn zur Schlachtbank der Welt befohlen. Ganz im Gegenteil, er selbst hat in seiner göttlichen Barmherzigkeit das Fleisch dieser Erde angezogen und seinen Menschenkindern den Weg zu seiner ewigen Vaterbrust zu eröffnen. Wer erst einmal erkannt hat, dass die Weisheit Gottes in Jesus Christus Mensch geworden ist, der bekommt dann sicherlich ein Gefühl dafür, was Jesus zu seinen Jüngern mit den Worten sagen wollte: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Im 4. Kapitel der Schrifttexterklärung erklärt uns der Herr selbst, wie diese Worte zu verstehen sind. Dort können wir lesen: Der Vater ist die ewige Liebe in mir, wie ich in allem meinem göttlichen Wesen von Ewigkeit her vollkommen in ihr bin. Denn ich und der Vater sind eins. Oder ich und meine ewige Liebe sind eins. Oder wie die Liebe in ihrer Weisheit lebendig wohnt ewiglich, also und auch die Weisheit in der Liebe, aus der sie hervorgeht, ewiglich. Der Vater und die Liebe ist das Grundlehm allen Lebens. Wer nicht zu diesem zurückkommt, der bleibt tot und kann nirgendwo anders ein Leben überkommen. In diesem Zitat eröffnet uns der himmlische Vater, dass seine Liebe der lebendige Urborn allen Lebens ist. Nur weil er ist und jedes einzelne Atom der natürlichen Schöpfung mit seinem Willen und seiner unendlichen Liebe umfasst, können wir unseren Gnadenweg über diese Erde gehen. Dieses Zitat bestätigt aber auch noch einmal, dass es ein großer Irrtum wäre, wenn der Mensch annehmen würde, dass er aus sich selbst heraus lebt und die von ihm ausgeführten guten Taten aus seinem eigenen stammen. Auch wenn der Mensch darum weiß, dass er weder ein eigenes Leben hat, noch wahre Nächstenliebe zu geben vermag, hat er dennoch das Gefühl, aus sich heraus zu leben und zu handeln. Der wohl wichtigste Grund hierfür ist der, dass es dem himmlischen Vater gefallen hat, in die Seelen der Menschen dieser Erde einen freien Willen zu legen. Dieser freie Wille unterscheidet den Menschen von allen anderen Geschöpfen in der natürlichen Schöpfung, denn durch ihn ist dem Menschen die Fähigkeit eines freien Erkennens und ein aus dem Erkennen abgeleiteter Verstand gegeben. Dies wird auch in dem großen Evangelium Johannes, Band 7, Kapitel 121 bestätigt. Dort steht geschrieben: Siehe, alle Geschöpfe bestehen unter meinen Mußgesetzen, auch der Mensch seinem Leibe nach. Nur des Menschen Seele und der Geist nicht, das heißt, was da betrifft den Willen, das freie Erkennen. Und die Lebenseinrichtung der Seele in all ihren Teilen ist natürlich auch ein Musswerk von mir ausgehend. Doch aber nur also, dass sie eben durch den freien Willen im Menschen entweder sehr veredelt und befestigt oder auch sehr verunwedelt und geschwächt werden kann. Es würde aber dem Menschen der freie Wille wenig oder nichts nützen, ohne die Fähigkeit eines freien Erkennens und den aus dem Erkennen abgeleiteten Verstand, der dem Willen erst zeigt, was gut und wahr und was falsch und böse ist. Der freie Wille und der Verstand sind also die Werkzeuge, welche der himmlische Vater den Menschen dieser Erde zur Verfügung gestellt hat, damit sie bei rechtem Gebrauch dem Joch des Mussgesetzes entfliehen können. Der rechte Gebrauch dieser Werkzeuge besteht darin, dass der Verstand des Menschen durch die Zuwendung zum Herrn die Weisheit erlernen kann, die notwendig ist, um den auf die Welt ausgerichteten Willen umzubilden. Diese Umbildung des Willens ist deshalb notwendig geworden, weil sich der Wille des Menschen seit seiner Geburt auf die Befriedigung der aus seiner Lebensliebe entspringenden Bedürfnisse eingestellt hat. Bereits im frühesten Kindesalter zieht sich der Mensch immer mehr in seine Eigenliebe zurück und die Liebe zu seinem Nächsten oder gar zu Gott tritt immer weiter in den Hintergrund. Wir alle wissen, welche Blüten die fortgeschrittene Eigenliebe des Menschen bisweilen hervorzubringen vermag. Um zu verhindern, dass der Mensch im Sumpf seiner Eigenliebe verloren geht, hat der Herr dem Menschen die Neigung geschenkt, sich Wissen anzueignen, was mit der Begabung, dieses Wissen verstehen zu können, zur Weisheit führen kann. Dank diesem angeborenen Streben nach Wissen kann der Verstand dem Willen zeigen, was gut und wahr und was falsch und böse ist. Dazu muss der Verstand natürlich wissen, was wirklich gut und wahr und falsch und böse ist. Dieses Wissen bekommt der Verstand nur dann, wenn er sich von der Weltweisheit löst und den geistigen Wahrheiten zuwendet. Dabei ist es sicherlich von Nutzen, wenn er sich an die Worte des Herrn erinnert, wo er zu Philippus sprach, dass nur er allein der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Wenn der Verstand des Menschen zu den Wahrheiten des Herrn, wie er sie zum Beispiel in den Werken von Jakob Lober finden kann, eine Liebe entwickelt und sie zu deinem Eigentum macht, hat er ein mächtiges Werkzeug gefunden, um seinen weltzugewandten Willen umzuwandeln. Er braucht dieses Werkzeug zur Umwandlung seines Willens nur konsequent genug anzuwenden, dann wird es ihm mit Jesu Hilfe gelingen, seine Lebensliebe von der Welt abzuziehen und dem Herrn zuzuwenden. Diese durch geistige Wahrheiten ermöglichte Umwandlung des Willens mit der daraus erwachsenen Gottesliebe hat eine völlig andere Qualität als die bloße Annahme eines im Buchstaben begründeten Glaubens. Die Angst vor einem harten und rachsüchtigen Gott weicht der Gewissheit, dass der Herr ein unendlich gütiger und liebevoller Vater ist, der nichts unversucht lässt, um seine Menschenkinder in das Vaterhaus zu geleiten. Und das Wissen darum, dass Gott selbst als Jesus Christus über diese Erde gewandelt ist, ermöglicht es dem Menschen, eine völlig andere Gottesliebe zu entwickeln, als zu einem von Gott geopferten Sohn möglich wäre. Natürlich ist dieser Umwandlungsprozess ein sehr langwieriger und bisweilen recht schmerzhafter Prozess. Doch mit der Hilfe unseres himmlischen Vaters sollte es möglich sein, den dornigen Pfad zu seinem Himmelreich zu wandeln. O Vater, habe unseren tief empfundenen Dank dafür, dass du uns in deiner barmherzigen Liebe für würdig befunden hast, die Neuoffenbarungsschriften kennenzulernen. Hilf uns bitte, dass wir die darin enthaltenen Wahrheiten so in unser Leben umsetzen können, dass unser Herz bald nur noch für dich schlägt.
Von Herzen möchte ich dich loben. Dein Jesusname sei allzeit erhoben. Anbetend bleibe ich vor dir stehen. Ich will meinen Weg nur mit dir gehen. Du bist mir Licht wie eine Sonne. Du überschüttest mich mit Freudenwonne. Wer ist dir gleich, wer ist wie du, der meinem Herzen schenkt selige Ruhe? Du gibst mir Mut, du gibst mir Halt. Du allein gibst meinem Leben Sinngehalt. Dafür danke ich dir von Herzen sehr und liebe dich und das immer mehr.
So wie ich die Neuoffenbarungsschriften verstehe, scheint mir ein wichtiger Schlüssel zur Erreichung des Gottesreiches die Wahrheit zu sein. Natürlich nicht irgendeine Wahrheit. Es sollte schon die Wahrheit sein, wie man sie bei Jesus Christus finden kann. Denn nur das fleischgewordene Wort kennt all die Wahrheiten, durch die der Mensch den Weg zum ewigen Vaterhaus finden kann. Wer also mit offenem Herzen und wachem Verstand in den Neuoffenbarungsschriften liest, der hat eine gute Chance, die dazu notwendigen Wahrheiten kennenzulernen. Dort befinden sich Wahrheiten, die es dem menschlichen Gemüt ermöglichen, sich von allen weltlichen Bindungen freizumachen, was für den Weg zum Reich Gottes unabdingbar ist. Im zweiten Band des Lorbeerwerkes Himmelsgarn können wir hierzu im 54. Kapitel lesen: Die Wahrheit aber in allen Dingen ist das rechte Gottesreich, das den Geist des Menschen frei macht. Darum soll man dieses Reich vor allen Dingen auch ernstlich suchen. Wer es aber flieht, der wird es sich am Ende nur selbst zuzuschreiben müssen, so eine Beute des ewigen Todes wird. Und im 220. Kapitel des großen Evangelium Johannes, Band 10, steht geschrieben: Darum haltet ihr euch vor allem nur an die reine Wahrheit, denn diese allein macht den Menschen vollkommen frei. Alles andere hinterlässt in seinem Gemüte einen stets mehr oder weniger haftenden Zwang, dessen er nicht so leicht los wird. Ein Zwangsglaube aber ist zumeist um vieles schlechter als gar kein Glaube. Diese Wahrheit, von der hier die Rede ist, hat natürlich nichts mit den Wahrheiten zu tun, wie sie die Welt mit ihren im Falschen begründeten Weisheiten zu geben vermag. Es ist aber auch nicht die Wahrheit gemeint, wie man sie bei der buchstäblichen Aufnahme des göttlichen Wortes zu erkennen meint. Man sollte beim Lesen göttlich inspirierter Texte immer daran denken, dass es sich dabei um Informationen handelt, die aus einer Welt kommen, welche sich jenseits von Raum und Zeit befindet. So sind die natürlichen Worte der Bibel und auch der Neuoffenbarungsschriften letztendlich nur Gefäße für geistige Inhalte aus der jenseitigen Welt. Wer als Wahrheitssucher die geistigen Inhalte dieser Werke verstehen will, wird nicht umhinkommen, sich ein wenig mit der Entsprechungssprache auseinanderzusetzen. Ansonsten läuft er Gefahr, dass er sich aus dem Wort Gottes im Falschen begründet. Hierzu habe ich im 238. Kapitel des Lorbeerwerkes Robert Blum folgenden Text gefunden: Ihr seht nun ein, welche Albernheiten herauskommen müssen, wenn man das Wort Gottes ganz buchstäblich und materiell nimmt. Man muss das Wort Gottes, weil es durchgängig geistig ist, auch stets geistig nehmen. So wird man zur Wahrheit gelangen, so man zur Wahrheit gelangen will, die allein das menschliche Gemüt von allen unsinnigsten Dummheiten frei macht. Ein von allen unsinnigsten Dummheiten befreites menschliches Gemüt ist wie ein offenes Tor, in dem die göttliche Liebe ungehindert eintreten kann. Alle weltlichen Wahrheiten verlieren sich im Glanz des himmlisch Wahren wie der langsam schmelzende Schnee in der warmen Frühlingssonne. Der Wille wird von weltlichen Torheiten befreit und die Lebensliebe gerät in Resonanz mit der göttlichen Liebe. Auch der dem Verstand angehörige Glaube des Menschen erfährt durch die himmlischen Wahrheiten und der Liebe des Herrn einen Wandel, Der alte, aus dem äußeren Buchstabensinn resultierende Blindglaube weicht einem lebendigen, in himmlischen Wahrheiten begründeten Glauben. Das Vertrauen zum himmlischen Vater nimmt bisher ungekannte Ausmaße an. Wahrer Glauben und Vertrauen auf den Herrn sind die besten Voraussetzungen, um die für das Verstehen der Heiligen Schrift notwendige Entsprechungslehre zu erlernen. Im 93. Kapitel des großen Evangeliums Johannes Band 9 erklärt der Herr einem Schriftgelehrten: Denn diese Wissenschaft ist ja nur jenen Menschen zugänglich und eigen, die im wahren Glauben und Vertrauen an den einen wahren Gott niemals wankend und schwach geworden sind, ihn allzeit als den Vater über alles liebten und ihre Nächsten wie sich selbst. Denn die besagte Wissenschaft ist ja die innere Schrift und Sprache der Seele und des Geistes in der Seele. Wer diese Sprache verloren hat, der versteht die Schrift unmöglich, und ihre Sprache kommt ihm in seinem toten Weltlichte wie eine Torheit vor. Denn die Lebensverhältnisse des Geistes und der Seele sind ganz anderer Art als die des Leibes. So ist denn auch das Hören, Sehen, Fühlen, Denken, Reden und die Schrift des Geistes ganz anders beschaffen als hier unter den Menschen in der Naturwelt. Und darum kann das, was ein Geist tut und spricht, nur auf dem Wege der alten Entsprechungswissenschaft dem Naturmenschen begreiflich gemacht werden. Dieses Zitat macht meines Erachtens sehr deutlich, dass es vom großen Vorteil ist, wenn man sich mit der Entsprechungswissenschaft auseinandersetzt. Diese Wissenschaft eröffnet dem nach Wahrheit strebenden Menschen die Sprache der Seele und des Geistes, wodurch für ihn das göttliche Wahre der Heiligen Schrift erschlossen werden kann. Wer einmal Texte aus der Bibel unter der Zuhilfenahme der Entsprechungswissenschaft gelesen hat, der wird vielleicht verspürt haben, wie es ist, wenn sich Ströme lebendigen Wassers unmittelbar in sein Herz ergießen. O geliebter Vater, habe Dank dafür, dass du allzeit unser Leben so führst, dass wir zur rechten Zeit die Wahrheiten kennenlernen dürfen, die uns dereinst von dem Joch der Welt befreien werden. Bitte stärke unseren Willen, damit wir uns frei von den Verlockungen der Welt nur auf dich und deine Liebe konzentrieren können.
Im Spiegel seiner Wahrheit sehe ich dein Angesicht. Ich sehe ein sanftes Leuchten. Es kommt aus seinem Licht. Es ist das Licht der Liebe, die in dein Herz sich senkt, die alles Denken trachten, zu ihm hat hingelenkt. Die Liebe wird dich leiten in deines Lebens Schritt. Gott ist zu allen Zeiten in Liebe mit uns mit.
Irgendwann einmal kommt im Leben eines jeden Menschen die Zeit, sei es im Diesseits oder, was wahrscheinlicher ist, im Jenseits, wo die einzelnen Intelligenzen der Seele durch die vom Herrn inspirierte Weisheit des Verstandes so weit neu strukturiert sind, dass sich die Liebesflamme zu Jesus wie ein Buschfeuer über die ganze Seele ausbreitet und das Herz des Menschen vor Glück fast zerspringen möchte. Das Sehnen nach der Nähe zum himmlischen Vater wird so groß, dass der Wille des Menschen nur noch ein Ziel kennt. Und das ist die Wiedergeburt. Selbstverständlich lässt der Herr den Menschen in solch einem wichtigen Lebensabschnitt nicht allein. Und so hilft er, wo er nur kann, bei der mit einer Neustrukturierung der Seele einhergehenden Umwandlung des Willens. Dazu ist es unumgänglich, dass die in der Sinnenwelt notwendige Trennung des Willens von dem Verstand überwunden wird. Denn bevor der Mensch wiedergeboren werden kann, muss in ihm die Hochzeit zwischen seiner Liebe und seiner Weisheit stattfinden. Erst wenn seine Liebe eine geistige Ehe mit seiner Weisheit eingegangen ist, kann er das göttlich Wahre erkennen und es in seinem Leben aufnehmen. Dazu heißt es im 21. Kapitel der Schrifttexterklärungen: Selig ist der Mensch in seinem geistigen Verständnis, so er das göttlich Wahre vollends erkennt, und wahrhaft selig ist er, wenn er das göttlich Wahre in seinem Leben aufnimmt und danach ausschließlich tätig wird. Denn dadurch erst wird er die Wiedergeburt des Geistes überkommen, aus welcher er heraus ewig kein Tod mehr sehen, fühlen und schmecken wird. Wer also durch die Verbindung seines Willens und seines Verstandes das göttlich Wahre in sein Leben aufnimmt und danach tätig wird, der ermöglicht es dem in seiner Seele eingelegten Geist, dass er sich aus seiner siebenfachen Umhüllung befreien kann. Dieser Geist durchdringt nach seiner Befreiung die ganze Seele, und der Glaube des Menschen erfährt eine bis dahin ungeahnte Dimension. Im 35. Kapitel des Loberwerks Robert Blum kann man hierzu lesen: Siehe, jeder Mensch hat ein doppeltes Erkenntnisvermögen. Ein äußeres, das ist der Kopf oder eigentliche äußere Seelenverstand. Die Seele hat aber noch ein anderes Vermögen, das nicht in ihrem Kopfe, sondern in ihrem Herzen wohnt. Dieses Vermögen heißt inneres Gemüt und besteht aus einem ganz eigenen Willen, aus der Liebe und aus einer diesen beiden Gemütselementen entsprechenden Vorstellungskraft. Hat diese einmal den Begriff vom Dasein Gottes in sich aufgenommen, so wird er dann sogleich von der Liebe umfasst und durch ihren Willen festgehalten, welches Festhalten dann erst Glauben heißt. Durch diesen Glauben, der lebendig ist, wird der wahre Geist erweckt. Der beschaut dann seinen Erwecker, erkennt und ergreift ihn sogleich, richtet sich danach auf wie ein mächtig Licht aus Gott und durchdringt dann die Seele und umwandelt in ihr alles ins Licht. Und dieses Licht ist dann der eigentliche Glaube, durch den jede Seele selig werden kann. Wenn die ganze Seele von dem ihr innewohnenden Geist ergriffen wird und das mächtige Liebelicht Gottes in die entfernteste Ecke der Seele erstrahlt, dann endlich kann der nun wahre Glauben die ganze Menschenseele frei machen. Die in der Welt so häufig anzutreffende Diskrepanz zwischen dem Inneren des Menschen und seinem äußeren Schein löst sich in der alles umfassenden Liebe zum Herrn auf. Der Mensch ist nun wahrhaftig, und es gibt keine Differenzen mehr zwischen dem, wie er fühlt, denkt und handelt. Er redet aus der göttlichen Wahrheit und er handelt aus der göttlichen Liebe. Der Apostel Paulus würde wahrscheinlich sagen: Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Ist es nicht ein sehr angenehmer Gedanke, dass die meisten Menschen dieser Erde dereinst von sich sagen dürfen, dass die göttliche Liebe ihr ganzes Sein durchdrungen hat? Welch eine Freude muss es sein, wenn der Mensch in einem Zustand lebt, wo er die Sprache der Engel versteht, wo er mit zerknirschtem Herzen in dem Standardbuch der Engel, der Bibel, lesen und verstehen darf. Welch eine unendliche Geduld und barmherzige Liebe der himmlische Vater aufgebracht hat, um ihn auf seinem Weg zur Wiedergeburt zu begleiten. Und wie herrlich muss dieser Zustand sein, wenn der Herr allzeit sichtbar unter uns weilt. wenn wir mit ihm Arm in Arm über die blühenden Auen unserer Seelenlandschaft wandeln und alle weltlichen Sorgen und Nöte der Vergangenheit angehören. Unser Jesus lädt uns ein, dass wir uns jederzeit in der Erkenntnis, dass er unser Ein und Alles ist, liebetrunken an seine Brust anküscheln dürfen, um den lahmenden Nektar seiner alles belebenden Liebe aufzunehmen. Jetzt endlich haben wir es mit der Hilfe des Herrn geschafft, einen Zustand zu erreichen, in dem wir unserer wahren Bestimmung gemäß leben können. Aus der hoch am Horizont unserer Seelenwelt stehenden geistigen Sonne strahlt das göttliche Leben unmittelbar in uns ein und wir dürfen in unserer eigenen Seelenwelt schöpferisch tätig werden. Wobei es für mich ein fantastischer, aber auch irgendwie beängstigender Gedanke ist, dass ich der einst zum Schöpfer meiner eigenen Welten mit Sonnen, Ehren oder sogar Menschen werden soll. Der einzige Grund, warum ich mich mit diesem Gedanken anfreuen kann, ist die Gewissheit, dass wir uns allzeit mit allen Problemen in kindlichem Vertrauen an unseren Jesus wenden dürfen. Unser himmlischer Vater wird weder mit seiner Kraft noch mit seinem Segen geizen, wenn es darum geht, dass wir seine Liebe und seine Weisheit in unsere Schöpfung weiterreichen dürfen. O Vater, wir danken dir dafür, dass wir uns jederzeit mit unseren Problemen an dich wenden dürfen und du alles so führst und leitest, dass es zu unserem ewigen Heil gereicht.
Wir werden sein wie die Engel vor seinem Angesicht im Glanz der Herrlichkeiten und sehen in seinem Licht. Wir werden sein wie die Engel voll Lachens und voll Glück. Die Einsamkeit der Herzen, die kommt nie mehr zurück. Wir werden sein wie die Engel anbetend vor ihm knien, als Kinder seiner Gnade, nie wieder vor ihm fliehen. Wir werden sein wie die Engel, der Herr hat selbst gesagt, die Tränen sind getrocknet, es wird nie mehr geklagt. Wir werden sein wie die Engel, in Kleidern weiß wie Schnee, in Glaube, Liebe, Hoffnung, bei ihm, in seiner Nähe.
Liebe Geistesgeschwister, zum Schluss unserer heutigen Ausführungen über die Transformation der Liebe möchte ich das bisher Gesagte noch einmal kurz zusammenfassen. Im Grunde genommen handelt es sich bei der Liebestransformation um die Umwandlung der natürlichen Liebe des Menschen in eine geistige bzw. himmlische Liebe. Diesen in 6 Stufen ablaufenden Umwandlungsprozess kann man auch als den Weg zur Wiedergeburt bezeichnen. Ein Weg, den jeder Mensch gehen muss, wenn er ein Kind Gottes werden will. Die erste Stufe stellt einen Seelenzustand dar, in dem der Mensch noch keinerlei Wissen von irgendetwas hat. Seine Seelenerde ist sozusagen noch öde und leer. Die zweite Stufe stellt einen Zustand dar, in dem der Mensch voll im natürlichen Leben integriert ist. Er hat alles, was er für die Befriedigung seiner Lebensliebe benötigt. Und dennoch spürt er, dass es zu einem ausgefüllten Leben mehr braucht, als ihm die Welt zu geben vermag. Der Mensch lernt, zwischen geistigen und natürlichen Wahrheiten zu unterscheiden, meist findet der Mensch in dieser Zeit zur Religion. In der dritten Stufe öffnet sich der Mensch dem Buchstaben und begründet darin seinen Glauben. In der Regel geschieht dies dadurch, dass er in der Heiligen Schrift liest und dabei viele Informationen sammelt. Die vierte Stufe stellt einen Zustand dar, in dem sich der Mensch langsam von der natürlichen Interpretation der Bibel löst und offen für die geistigen Schichten des Wortes wird. Die göttliche Vorsehung hat alles so eingerichtet, dass sich der Suchende vom Buchstabenglauben lösen kann, um so zu einer innigeren Beziehung zu Jesus zu finden. In der fünften Stufe hat sich der Mensch weitgehend vom Buchstabenglauben gelöst und die natürlichen Wahrheiten werden von den himmlischen Wahrheiten abgelöst. Diese von der göttlichen Liebe angeregten Neigungen zur Wahrheit und zur tätigen Liebe sind die Kräfte, welche den weltzugewandten Willen umbilden können. Und die sechste Stufe stellt einen Zustand dar, in dem der Mensch das göttliche Wahre in sich verinnerlicht hat, die daraus ermöglichte Ehe der Liebe mit der Weisheit des Verstandes bildet die Seele so weit um, dass der ihr innewohnende Geist erweckt werden kann. Nun endlich kann sich nach langen inneren und äußeren Kämpfen der die Liebe Gottes symbolisierende Geist aus seiner siebenfachen Umhüllung befreien und eins mit der Seele werden. Ist der Geist des Menschen erst einmal aus seiner Gefangenschaft befreit, dann steht der wahren Bestimmung des Menschen, ein Kind Gottes zu werden, nichts mehr im Wege. Jetzt kann das alles belebende Licht der göttlichen Liebe ungehindert in die Seele einfließen und sein segenreiches Werk vollbringen. Dort, wo einst die Gefühlskälte alles Lebendige in ihren frostigen Fängen hielt, breitet sich nun ein endlos erscheinendes Meer von wunderschönen Warmheitsblumen aus. Schmetterlinge flattern von Blüte zu Blüte, um sich am Nektar der göttlichen Liebe zu stärken und über die weit entfernten Gipfel der im Osten liegenden Berge ist die geistige Sonne aufgegangen. Ihre Strahlen durchdringen die ganze Seele und lassen das Gemüt vor lauter Liebe zum himmlischen Vater erglühen. Von überall dringen die zarten Stimmen himmlischer Engelchöre an das Ohr der Seele und der Mensch darf in aller Demut erkennen, dass er nur mit der uneingeschränkten Hilfe des Herrn seine Liebe von der Weltliebe zu einer himmlischen Liebe transformieren konnte. Soweit meine heutigen Ausführungen. Lasst mich zum Schluss noch ein Gebet sprechen. Lieber himmlischer Vater, habe Dank dafür, dass du in allen Lebenslagen unser Begleiter auf den dornigen Weg durch das unwegsame Tal des Lebens bist. Ohne das feingesponnene Netz deiner barmherzigen Liebe wären wir wahrscheinlich schon längst in einen der unzähligen Weltabgründe gestürzt und für immer verloren gegangen. Bitte schenke uns deinen himmlischen Segen, auf dass sich unsere Herzen ganz weit für dich öffnen und du Wohnung in uns nehmen kannst. Vater, wir wünschen uns doch nichts sehnlicher, als dass du der Mittelpunkt unseres Fühlens, Denkens, ja, unseres ganzen Lebens wirst. Lieber Vater, du allein bist das Alpha und das Omega, und darum bitten wir dich. Hilf uns bei der Transformation unserer Lebensliebe, damit wir dereinst als Bewohner deines höchsten Liebehimmels allzeit den Saum deiner beglückenden Gegenwart berühren dürfen. Amen. Thank you.
Hier Ton geben.
Jesus.